Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Viertelstunde. Das Format, in dem wir uns bemühen, einen unvollständigen Ersteindruck von Spielen abzugeben. Ab und zu sogar tatsächlich innerhalb einer Viertelstunde. Diesmal soll es gehen um Life is Strange 2. Das habe bislang nur ich gespielt, aber mein alter Life is Strange-Kumpane Jochen Gebauer ist trotzdem hier, um mir die Beichte abzunehmen. Hallo Jochen.
Hallo, ich bin ja quasi die Chloe zu deiner, wie hieß die andere?
Max.
Zu deiner Max, genau. Also, warte, will ich Chloe oder will ich Max? Nee, Chloe war cooler.
Ja, aber Max konnte die Zeit zurückdrehen.
Ja, aber Chloe war cooler.
Ja, aber Zeit zurück.
Cooler.
Du bist cooler und ich bin mächtiger. So. Wir sprechen allerdings nicht über Chloe und Max, sondern wir sprechen über Life is Strange 2 und da wird eigentlich im Grunde genommen neu angesetzt. Da ist keine Spur von Chloe, keine Spur von Max. Es gibt neue Hauptdarsteller. Zwei Brüder, die Gebrüder Diaz, Sean und Daniel, spielen die Hauptrolle in Life is Strange 2. Das Ganze geht ein bisschen mysteriös los. Man sieht Aufnahmen einer sogenannten Dashboard-Cam eines Polizeiwagens. Das sind so kleine Kameras, ja, bessere Webcams, die vorne in Polizeiwagen installiert sind. Irgendwas passiert da, dieser Polizist fährt zu einem Tatort, er zieht anscheinend eine Waffe, es wird auch irgendwo außerhalb des Screens ein Schuss abgefeuert und auf einmal wirft es dieses Auto durch die Gegend. Irgendetwas ist da explodiert oder sonst irgendetwas Mächtiges hat diese Karre durch die Gegend geschleudert und dann gibt es ein bisschen eine Rückblende zu vorher und dann sehen wir sozusagen eine relative Familienidylle. Der ältere Bruder Sean ist verknallt in jemanden und redet mit seiner besten Freundin Leia. Gott, den Namen habe ich mir nicht notiert. Auf jeden Fall mit seiner besten Freundin darüber, wie er da vielleicht Avancen machen könnte. Der jüngste Bruder freut sich auf Halloween. Der Vater ist ein hart arbeitender Automechaniker, aber es scheint schon so ein bisschen durch. Aha, wir spielen hier die Geschichte von jungen mexikanischen Einwanderern, diesen beiden Brüdern. Und es schwappt so ein bisschen Gegenwartspolitik da rein. Denn wenn man zum Beispiel das Handy von Sean liest, dann kann man dort Nachrichten lesen. Da steht dann am 19. Oktober 2016, das Spiel spielt im Jahr 2016, hast du die Diskussion mit diesen Gestörten verfolgt und wenn man nachschaut, stellt man fest, die letzte Debatte im Präsidentschaftsrennen vor der Wahl von Donald Trump, die letzte Debatte im Fernsehen zwischen Hillary und Trump fand statt am 19. Oktober.
Gut, vielleicht sollten wir jetzt, wo du uns ein bisschen in die Story eingeführt hast, aber erstmal ein oder zwei Grundlagen schaffen. Also erstens ist der zweite Teil eines Episoden-Adventures, wo man ja eben Chloe und Max gespielt hat. Die Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen, zwischen zwei Mädchen-Teenagern ein bisschen nachgespielt hat. Und jetzt hast du ja gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun anscheinend handlungstechnisch, aber es erscheint ja wieder als Episoden-Adventure. Also wir reden jetzt über die allererste Episode, oder?
Richtig, und deswegen die Viertelstunde. Die erste Episode habe ich komplett gespielt. Es gab ja auch so eine Art Werbe-Prequel, nämlich The Fantastic Adventures of Captain Spirit oder Awesome Adventures. Und das habe ich zwar nicht gespielt, ich habe mir den Plot davon aber durchgelesen, habe mir das angeschaut. Das hat nicht irre viel mit dieser Episode zu tun. Weiß nicht, ich hoffe, dass mir da nicht zu wahnsinnig viel entgangen ist, dadurch, dass ich das jetzt nicht gespielt habe. Also darauf werde ich jetzt auch nicht weiter Bezug nehmen, außer dass ich sage, ich hatte nicht den Eindruck, dass das als Vorwissen irrsinnig Not tut.
Wie lange ist denn jetzt die erste Episode? Auf was können wir uns da einstellen und wie viele sollen noch folgen?
Ich glaube, geplant sind 5 Episoden und die erste ist, ich habe jetzt doch so 3,5 Stunden daran gespielt. Vergleichsweise gründlich. Wahrscheinlich kann man das noch gründlicher angehen und auf 4 und ein bisschen mehr kommen, aber das ist dann fängt man schon wirklich an, die letzten Tropfen aus dieser Zitrone, glaube ich, rauszupressen.
Okay, aber das ist jetzt ja, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist jetzt ja schon mal ordentliche Spielzeit und das Erste und das Wichtigste, was mich eigentlich interessiert, als jemand, der ja auch Life is Strange 1 sehr, sehr mochte, dann auch das Spin-off, das dann noch erschienen ist, haben wir ja auch in einem Podcast drüber gesprochen. Das mochten wir beide ja trotz einiger Schwächen dann auch insgesamt. Was ist denn jetzt gameplay-technisch das zentrale Element? Weil bei Life is Strange war das ja, du hast vorher schon mal scherzhaft gesagt, die Superkraft sozusagen von Max, nämlich die Zeit zurückzudrehen. Das war das zentrale Gameplay-Rätsel-Element. Bei dem Spin-off war es dann, gab es ja solche, wie haben sie die genannt, weißt du das noch? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Also solche Wortduelle, die man dann mit Chloe machen konnte, die schon erheblich schlechter funktioniert haben. Was ist es denn jetzt?
Es ist nichts.
Es ist nichts.
Um genau zu sein. Es ist tatsächlich, nichts. Die Regression setzt sich sozusagen fort. Es gibt eigentlich kein ungewöhnliches Spielelement mehr. Es sind Entscheidungen. Ja? An bestimmten neuralgischen Punkten friert der Bildschirm ein und du kannst jetzt nochmal erkennbar hervorgehobene, besonders bedeutsame Handlungsentscheidungen für die Figur treffen. Also du steuerst eigentlich Sean, den älteren Bruder. Und ansonsten kannst du in Dialogen bestimmte Dialogentscheidungen treffen. Du kannst ab und zu auch Handlungsentscheidungen so in dieser Spielwelt treffen. Da kannst du entscheiden, möchte ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo einen Schokoriegel klauen oder nicht. Aber es gibt keine Spielmechanik mehr, die dieses Life is Strange in irgendeiner erheblichen Weise von irgendeinem Telltale-Spiel abgrenzen würde. Und wie gut, selbst Telltale-Spiele haben ja sogar noch viele Quicktime-Events und sowas und da ist auch nicht so wahnsinnig viel bisher.
Okay, also das heißt, jetzt ein paar Tage nachdem Telltale pleite gegangen ist, kommt Life is Strange 2 als Telltale-Spiel raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mir jetzt gerade mit dieser Information sehr viel Vorfreude auf das Spiel genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch spielen will. Nicht mal, weil ich jetzt ein Problem mit dieser Telltale-Formel hätte oder mit reinen Erzählspielen, sondern einfach, weil ich mich durchaus drauf gefreut hatte und jetzt auch die letzten Telltale-Spiele ein bisschen hab links liegen lassen, weil das habe ich jetzt oft genug gespielt. Macht es denn irgendetwas anderes besonders, um es mir jetzt wieder schmackhaft zu machen?
Das ist ganz witzig, du greifst im Grunde so ein bisschen voraus. Das hatte ich mir so ein bisschen fürs Ende vorgenommen, darüber mal so ein bisschen abstrakter zu sprechen. Aber dann machen wir es an der Stelle doch gleich. Weil ich habe mir das Gleiche gedacht. Das Original Life is Strange hat diesem interaktiven Filmgenre für meine Begriffe zumindest eine kleine Innovation, irgendwas Neues abgerungen durch diese Zeit-Zurückspülmechanik. Das war dann bei Life is Strange, Before the Storm, schon nicht mehr so doll. Und jetzt habe ich das Gefühl, war da für mich gar nichts mehr identifizierbar, eben außer, dass ich halt einen interaktiven Film hier vor mir habe. Und ich hatte mich sehr gefragt, wie lange trägt sowas noch? Weil ich fand es, ehrlich gesagt, also die Geschichte, die ich dort erlebt habe, die war schon wieder ganz gut und interessant und hatte sympathische Figuren und alles. Aber wie lange, sag ich mal, bin ich noch daran interessiert, meine Handlung durch banale Aktionen und Interaktionen unterbrechen zu lassen? Und wann denke ich mir so, wieso schaue ich eigentlich keinen Film?
Und was ist die Antwort? Weil genau das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich in der Zwischenzeit auch so mit so Telltale-Spielen war, weswegen ich mich sehr auf Life is Strange 2 gefreut hatte, weil es mir eben genauso ging wie du, dass insbesondere beim ersten Life is Strange diese Gameplay, dieses Gameplay-Element mit dem Zeit-Zurückspulen, das war jetzt kein gewaltiges, riesiges Rätsel-Element, das wirklich, wenn man dann unter die Haube geguckt hat, jetzt eine riesige Komplexität oder so dazu gesetzt hat, aber es war einfach eine nette Abwechslung aus dem Einheitspreis, so ein kleines originelles Licht, was da geleuchtet hat. Und wenn mir das jetzt fehlt, ich weiß wirklich nicht, ob ich es jetzt noch spielen will. Also mach's mir mal schmackhaft oder ist einfach nichts Schmackhaftes dann? Was ist deine Antwort? Warum guckst du nicht einfach einen Film?
Ja, der Schmackhaftmacher. Also ich sag mal, es ist ja bemerkenswert, sage ich mal, dass dieses Spiel sehr offensiv Bezug nimmt auf Gegenwartspolitik. Das kann man zumindest schon mal als einen interessanten Punkt hervorheben. Wie gut es dann hinterher wirklich damit hantiert, das wird abzuwarten sein. Also da würde ich sagen, auch genauso mit lohnt sich das, sich dem auszusetzen? Das ist etwas, wo ich sagen muss, mal schauen, was die folgenden 4 Episoden jetzt noch bringen. Wie sie momentan mit diesem Thema umgehen, also ne, es ist nicht selbstverständlich, kommt so ein bisschen dieses Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, der Umgang mit den beiden Brüdern als Einwandererkinder und sowas, das spielt teilweise, kommt es prominent rein. Ehrlich gesagt, so ein bisschen wie die Serienkiller-Geschichte. Das ist eigentlich ein Spiel, glaube ich, da geht es um die Beziehung dieser beiden Brüder, die aufgrund der Ereignisse des Spiels dazu gezwungen werden, sehr, sehr schnell erwachsen zu werden. Und der Teil, den machen sie ganz gut und auch einfühlsam. Und aber genauso wie auch diese Killer-Story in dem anderen, also im Original Life is Strange, schon ehrlich gesagt teilweise dann doch so ein bisschen plump eingewoben war, so finde ich, sind auch diese Elemente, die sind sehr wenig mit Fingerfertigkeit oder sonst irgendwas, sondern das ist relativ stumpfe und klischeehafte Darstellungen und auch so ein Ding, dadurch, dass das ja ein französisches Studio ist, Don't Nod, also es ist schon wieder so ein bisschen der belehrende Zeigefinger Europas in Richtung Amerika. Und wenn man dann so drauf schaut und dann das dann auch noch in dieser Art und Weise ausgeführt wird, weiß ich nicht so recht. Also ich habe so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, wie gut ihr das, was ihr da jetzt offensichtlich auch kritisieren wollt, tatsächlich durchdrungen habt. Also das war mir ein bisschen zu oberflächlich bisher.
Okay, es geht ja auch um solche Geschichten, wie du hast es vorher schon gesagt, Polizeigewalt und Polizeigewalt gegen Minderheiten. Du hast es ja vorher auch schon so ein bisschen angedeutet mit dieser Dashboard-Cam des Polizisten. Und ich habe jetzt vielfach gelesen in Vorbereitung auf die Episode. Heute kamen viele der Tests der ersten Episode raus, in Vorbereitung auf die Aufnahme dann mal so ein bisschen quer gelesen, und sehr, sehr viele stellen einen Bezug zu Trump oder zu Trumps Amerika her. Und meine erste Lesweise war so ein bisschen, ja klar, das macht schöne Clickbait-Headlines, aber meine erste Lesweise, und jetzt hast du ja auch gesagt, das Spiel 2016 war eigentlich aus einer anderen Ära, nämlich aus dieser Prä-Trump-Ära, denn auch die letzten Rassenunruhen, die dann eben durch solche Shootings, also von der Polizei erschossene Schwarze, häufig mit sehr, sehr fadenscheinigen, wenn überhaupt, Gründen, die fielen ja noch in die Amtszeit von Barack Obama. Also ist es wirklich ein Sittengemälde der Ära Trump? Weil ich habe die ganze Zeit so zwischen den Zeilen gelesen, eigentlich ist es ein Sittengemälde der Ära ganz kurz vor Trump, und jeder macht Trump draus, weil es in den Headlines toll klingt.
Ja, genau. Es kann gar nicht die Ära Trump sein, weil also das Spiel startet, glaube ich, am 30. Oktober, und ich glaube, die Wahl war erst Anfang November, und Trump vereidigt wurde dann ja auch erst, glaube ich, erst im Dezember und so weiter und
Januar.
So fort.
Also, die übernehmen immer im Januar. Das ist die Inauguration, so. Genau.
Also ich hatte nur in mir notiert, jetzt irgendwo gegoogelt, dass er irgendwie seit dem 12. Dezember oder so gilt er als der offizielle Präsident. Ist er auch wurscht, auf jeden Fall, es kann gar nicht die Ära Trumps sein, weil auch selbst wenn er schon 5 Tage im Amt wäre, dann hat er noch keinen Einfluss genommen, wirklich.
Okay, und dann ist ja auch zum Beispiel solche Geschichten, gut, ich nehme an, dass wenn man sich mit der US-Politik nicht so näher beschäftigt, liegt das vielleicht nahe, das irgendwie anzunehmen, weil das Spiel jetzt auch 2018 erscheint, aber es scheint ja dann auch so ein bisschen um die, wie sie in den USA gerne mal genannt werden, die Dreamer zu gehen, also diese Einwandererfamilien und Einwandererkinder, von denen viele dann auch illegal da sind, aber schon über viele Generationen. Das scheint hier aber nicht zu sein. Ich glaube, die Familiengeschichte ist, es gibt einen mexikanischen Vater und eine amerikanische Mutter und die Kinder, die gewissermaßen als Halbmexikaner aufwachsen. Habe ich das halbwegs richtig verstanden?
Ja, also die Kinder sind halt erkennbar zweite Generation. Das heißt also, das sind halt einfach Amerikaner. Die sprechen, wenn, dann mit einem wirklich selten identifizierbaren Akzent. Also man merkt höchstens, wenn sie halt irgendwelche spanischen Begriffe aussprechen, dass sie das kompetenter tun, als das vielleicht ein normaler Mensch tun würde. Ansonsten, ehrlich gesagt, wenn der Kontext nicht da gewesen wäre, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erkannt hätte, dass die einen hispanischen Hintergrund haben sollen, muss ich sagen. Also das in der Hinsicht erscheinen sie noch nicht mal in irgendeiner Art von kultureller Ausprägung oder sonst irgendwie anders als die Standard-US-Figur, muss ich sagen.
Ah, okay. Es geht also nicht um diese Dreamer, wie sie eben genannt werden, also diese, wo vielleicht der Vater oder der Großvater mal illegal eingewandert ist und es deswegen durchaus die Frage ist, ob die Kinder, auch wenn sie in den USA geboren sind, eine amerikanische Staatsbürgerschaft haben sollten, weil eben illegale Einwanderung, das ist ja die große Diskussion in den USA, gerne mal zwischen Demokraten und Republikanern. Auch das fiel noch sehr, jetzt auch in die Trump-Amtszeit, damals aber noch sehr in die Obama-Amtszeit. Das spielt dabei offenbar keine Rolle.
Nö. Bislang.
Okay. Ja. Okay, gut, dann weiß ich da Bescheid. Dann scheint es ja gar nicht so viele akute politische Motive zu haben. Halt einfach, außer jetzt den gesellschaftlichen Motiven, die sich halt im modernen, ich würde jetzt mal sagen, in den Vereinigten Staaten des 21. Jahrhunderts schon die ganze Zeit durchziehen, was ja auch okay ist, wenn das ein Spiel überhaupt mal zum Thema macht.
Ja, genau, also es ist, wie gesagt, es gibt sehr eindeutige Passagen, in denen Rassismus zur Schau gestellt wird. Es gibt halt eine, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das ohne Spoiler formuliere. Andeutungsweise haben wir über, dass da ein Fall von Polizeigewalt ist. So. Und wie das inszeniert ist, zum Beispiel, fand ich recht unglaubwürdig, wenn ich ehrlich sein soll. Und das ist mein Problem mit eben der Art und Weise, wie das Spiel diese ganze Thematik anpackt. Mir ist das halt einfach zu sehr so nach so, ja, ne, da ist halt direkt schon wieder die Hand an der Waffe oder an anderer Stelle oder sowas, wird man dann sofort irgendwelcher Verbrechen bezichtigt und sonst irgendwas. Und das sind Rassismus-Klischees, die durchaus ja ihre Berechtigung haben. Aber ich erwarte von diesem Studio eigentlich mehr.
Aber mein Gott. Die erste Folge von dem ersten Life is Strange fand ich damals auch scheiße, finde ich auch bis heute nicht so toll. Mal schauen, ne? Da kommt ja noch einiges. Man muss auch nochmal dazu sagen, nochmal ganz deutlich, wir sprechen jetzt natürlich sehr, sehr viel über diese Referenzen an die aktuelle politische, soziale Gemengelage in den USA. Aus zwei Gründen. Also zum einen, weil wir kennen nur noch nicht die ganze Story und deswegen ist das wahrscheinlich der unmittelbarere Talking Point, über den sich jetzt natürlich schon was erzählen lässt, über den sich jetzt schon reden lässt. Zum anderen aber auch, weil das so deutlich hervorsticht. Weil die Szenen, die das referenzieren, sehr prominente Stellen im Spiel einnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Spiel dominieren. Sie stechen hervor, sie sind aber tatsächlich nicht der Kern des Spiels. Ich bin der Meinung, der Kern des Spiels ist eben die Beziehung dieser beiden Brüder und Prognose. Der Kern des Spiels wird sein, dass meine Spielfigur, nämlich der große Bruder Sean, in diese Vaterrolle geworfen wird, in die Rolle des Vorbilds. Und man deutet sich schon an, dass Entscheidungen, die der Spieler trifft, dann eben tatsächlich direkt reflektiert werden von Daniel, dem kleinen Bruder. Das ist also das, was du tust im Spiel, bestimmt ein bisschen, in welche Richtung sich dieses Kind entwickeln wird. Und auf einer anderen Ebene, dass die emotionale Gemengelage dieser beiden Figuren, genauso auch so ein bisschen wie in den anderen Life is Stranges, sich im Spiel manifestiert. Also Emotionen wie Verlassenheit, Isolation, Verzweiflung, Wut und ähnliches. Und das ist dann der Punkt, wo die Charakterstory und die Emotionen dieser Figuren verknüpft ist mit dieser Metastory über die gegenwärtige politische Situation in den USA.
Jetzt hast du mich wieder neugierig gemacht. Ich habe ja da so ein kleines Faible für US-Geschichte und US-Politik. Hab den ganzen Spaß ja auch mal ein Weilchen studiert. Zumindest da hast du mich jetzt insofern neugierig gemacht, dass wenn das ganze Ding dann mal komplett erschienen ist, ich dann mal reinspielen und es hoffentlich auch durchspielen werde. Aber trotzdem, um die Diskussion jetzt nochmal vielleicht zum Ende dieser Episode nochmal ganz kurz aufzubringen, trotzdem finde ich es sehr, sehr seltsam, dass man jetzt komplett in die Telltale-Richtung geht und auch tatsächlich ein bisschen schade. Also ich fand dieses Alleinstellungsmerkmal tatsächlich mit einem spielerischen Element, das auch tatsächlich Auswirkungen dann nicht großer Natur, aber zumindest diese gefühlten Auswirkungen auf die Geschichte hat, weil das hatten sie ja in Life is Strange 1, nämlich dieses Zeitreise-Gameplay-Feature, das tatsächlich in die Narration verwoben war, das hat mir halt echt extrem gut gefallen, das fand ich einen sehr, sehr cleveren Schachzug, das komplett wegzulassen, vielleicht ist ihnen ja auch einfach nichts anderes eingefallen.
Vielleicht kommt auch noch was, wer weiß, es gibt auch hier ein übernatürliches Element in der Geschichte.
Oh.
Aber das ist bislang spielerisch noch nicht relevant. Ich habe das Gefühl, was die technische Innovation angeht, ist sehr viel Arbeit da reingeflossen, dass man jetzt eben diesen Sidekick hat in Form des kleinen Bruders, der, wenn man halt jetzt interaktiv durch die Gegend läuft, auch rumwuselt und dann sagt er mal hierzu was und dann an der Stelle kannst du mit dem gemeinsam Dinge betrachten, kannst hier interagieren, kannst ihm so ein bisschen die Welt erklären und so. Ich glaube, sie versuchen jetzt halt auch so ein bisschen, es scheint ja aktuell en vogue zu sein, eben diesen Begleitcharakter, der eine emotionale Tiefe mitbringt, auch bei sich einzubauen, so wie man das in God of War gemacht hat, so wie das The Last of Us gemacht hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel und so eine Begleiter-KI, selbst in einem kleinen Rahmen wie bei Life is Strange, das ist natürlich schon ein gewisser Aufwand. Wir haben ja auch schon bei Life is Strange Before the Storm ein bisschen darüber gesprochen und auch bedauert, dass diese Zeit-Zurückspul-Mechanik da rausgefallen und durch diese Wortduelle ersetzt wurde, die auch nicht so irrsinnig faszinierend waren. Es gab immerhin noch diese Mechanik. Und weiß nicht, dieses Zeit-Zurückspulen, das hat ja auch Experimentierfreude möglich gemacht. Man konnte ja eine Antwort auswählen und sich denken so, na, da mit dem Verlauf bin ich nicht so ganz zufrieden. Das ist jetzt vielleicht auch anders gelaufen, als ich das eigentlich erwartet habe. Und dann spulst du halt zurück. das hat dem Spiel gut getan, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie gut die Entscheidung war, darauf jetzt zu verzichten. Meine aktuelle Prognose ist, das war keine so gute Idee, weil es das Ganze zumindest spielerisch dann auch viel generischer macht automatisch.
Und man merkt auch beim Spielen, dass Vertrautheit ist halt ein Problem. Also als jemand, der inzwischen durchaus, sag ich mal, ein gerütteltes Maß an Erfahrung hat in diesem Genre oder dieser Ausprägung von interaktiven Filmen. Es gibt eine Stelle im Spiel, da wirst du konfrontiert mit einem vermeintlichen Dilemma, dass du nämlich sehr, sehr wenig Geld in der Tasche hast und dir genau überlegen musst, wofür gibst du dein Geld aus, und dann bist du halt irgendwo in so einer Raststätte und könntest jetzt theoretisch Essen einkaufen oder sonst irgendwas, dann könntest du es aber auch klauen. Und das Problem ist, dass Vertrautheit mit diesem Genre bedeutet, dass man seine Limitierungen sehr genau kennt und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wie sehr da einfach nur vorgetäuscht wird, anstatt dass tatsächliche Konsequenzen existieren. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, es gibt hinterher bestimmt den Punkt, wo das wieder gleichgesetzt wird. Etwas so Dynamisches wie der Kontostand meiner Spielfigur. Welches Problem kann ich jetzt sozusagen mit Geld lösen und welches nicht? Da bin ich davon ausgegangen, es ist völlig egal. Wahrscheinlich verliere ich hinterher sowieso mein gesamtes Geld und habe halt einfach mal schön eingekauft. Und zumindest innerhalb dieser Episode habe ich damit recht behalten. Und auch das ist halt schwierig. Es gibt eine Sache aber noch, mit der ich dir das Spiel außerdem noch sehr schmackhaft machen kann. Mhm. Es gibt einen Hundewelpen.
Oh, ich dachte schon, James Spader taucht auf, aber Hundewelpe ist auch gut.
Ja, oh, es gibt Stöckchen werfen.
Oh, holt er den Ball?
Nein, er holt den Stock.
Aber Stock ist auch gut. Na gut, Stock. Was ist für eine Rasse?
Das muss ich dir überlassen. Ich habe keine Ahnung. Er ist klein und braun und weiß und
welpig.
Hat lange Ohren und ein bisschen Welpe.
Okay, es gibt einen Welpen. Ist es dann mein, ist es mein Welpe?
Das wäre ein Spoiler. Aber es ist echt süß und es ist tatsächlich echt ganz niedlich gemacht. Wobei ich schon sofort gedacht habe, so, boah, die Life is Strange Spiele sind ja gerne mal eher tragisch.
Nein, lass meinen Welpen in Ruhe. Das geht überhaupt nicht.
Oh, sag ich nur.
Okay.
Oh, wenn das mal gut geht.
Oh, scheiße.
Ja, ich habe auch gedacht so, hey, ich weiß, die Frucht hängt echt niedrig, aber Finger weg von diesen Welpen.
Oh, ich wollte gerade sagen, okay, US-Politik und Welpen, sie haben mich doch noch erwischt. Ja, aber wenn jetzt am Ende der Polizist der Welpe erschießt, das geht überhaupt nicht. Jetzt muss ich in mich gehen, ob ich das spielen kann.
Ja, also, noch ist ihm nichts passiert. Ich mache eher so, ne, prognostisch. Das war jetzt eher so meine so der Blick in die Zukunft. Es kommen ja noch ein paar Episoden, wo ich mir denke so, na, hoffentlich, ja, geht es gut aus für den Wauzi. Alles andere ist mir wurscht.
Gut, dann sind jetzt aber so ziemlich, würde ich sagen, meine Fragen gestillt. Wir wollen ja auch gar nicht zu tief irgendwie ins Spoiler-Territorium. Zumindest ich will da nicht hin, weil ich will das ja trotzdem immer noch spielen, auch wenn du es mir jetzt nicht ganz so schmackhaft gemacht hast, wie ich vielleicht erwartet und gedacht hätte. Aber dann bin ich restlos bedient und ich nehme an, die Herrschaften sind bestimmt auch restlos bedient.
Man möchte es annehmen. Ein Wort zum Soundtrack, der ja früher immer, sonst immer sehr gelobt wurde, der ist hat den gleichen Einschlag. Ehrlich gesagt, auch da stellen sich bei mir zumindest so ein bisschen leichte Ermüdungserscheinungen ein, wo ich immer denke, so wie lange denke ich noch so, oh cool, mal so ein Dawson's Creek Soundtrack in einem Spiel. Wie lange halte ich das noch für originell und eine erfrischende Abwechslung, und wann denke ich so, ja, weil so richtig meine Musik ist es ja nicht, ne? Aber es war auf jeden Fall immer noch relativ angenehm gemacht. Und wie gesagt, also vielleicht nochmal die Betonung, weil das jetzt unterm Strich recht negativ wahrscheinlich klang. Ich fand zumindest eine ganze Reihe von den Figuren, denen man im Spiel so begegnet oder die man spielt, die fand ich relativ sympathisch. Also in der Hinsicht zumindest bin ich relativ hoffnungsfroh, dass ich das auch noch weiterspielen möchte.
Jetzt aber die Herrschaften, sie warten.
Ach so, ja.
Die Herrschaften. Ja, sitzen, stehen schon die ganze Zeit da, ja, halten so die Hand hin, gib ihnen mal den Mantel. Nee, und was machst du? Du sülzt ihnen noch einen ins Ohr.
Ja, die müssen wir einfach auch ein bisschen Selbstständigkeit lernen. Darum geht es in dem Spiel ja auch so ein bisschen ums Erwachsenwerden. Ne? Also jetzt mal selber an die Garderobe, ne? Den Mantel mitgenommen, und da vorne ist die Tür. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war die Viertelstunde zu Life is Strange 2. Der Plan wäre es zumindest, hinterher eine Wertschätzung zu machen, wenn alle Episoden erschienen sind. Und falls wir zwischendrin auf der Strecke bleiben, werden wir vielleicht einfach drüber sprechen, warum das nichts geworden ist mit uns und Life is Strange 2. In diesem Sinne, vielen Dank euch allen da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Ich finde es übrigens gut hier. Du hast Arsen und Spitzenhäubchen quasi paraphrasiert. Ja, diese Szene mit, es liegt mir nichts ferner, als dich rauszuwerfen, aber du musst jetzt sofort gehen. Großartig. Wir sollten auf Stopp drücken.
Siehst du? Kulturelle Referenzen, ohne es zu
ahnen. Ah, Seen und Spitzenhäubchen. Brillant.